die Verse 3 bis 6. Ich lese das mal vor. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für all seine Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Ich möchte am Anfang beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass du in der Lobpreiszeit zu uns gesprochen hast, dass du uns angerührt hast. Danke, Vater, dass du jeden von uns ganz persönlich siehst. Dass du sagst, hey, mit dir, meinem Sohn, meiner Tochter, will ich eine Beziehung haben. Ich will dir meine Liebe geben. Danke, Jesus. Herr, und so segne uns jetzt diese Zeit, die wir haben, um auf dein Wort zu hören. Amen. Mir ist mal vor einiger Zeit ein Witz über den Weg gelaufen, und zwar über so einen Texaner, der sehr, sehr reich war. Und der hat jedes Jahr eine riesige Party in seinem Gelände veranstaltet. Und er hatte auch einen Swimmingpool, und er hatte sich immer eine Sache draus gemacht. Er hat gesagt, ich tue in diesen Swimmingpool einen Haifisch. Natürlich wussten das alle Gäste inzwischen, dass in diesem Swimmingpool, dass der zu der Zeitpunkt nicht zum Baden gedacht war, sondern dass da ein echter Haifisch drin rumschwimmt. Und jedes Jahr hat er die Gäste versammelt zu sich und hat gesagt, also wer den Mut hat, in dieses Becken zu springen, einmal der Länge nach zu durchschwimmen und am anderen Ende noch lebend rauskommt, der darf sich raussuchen. Entweder mein halbes Vermögen, er war sehr reich, oder die Hand meiner Tochter. In dem Moment, er kommt gar nicht weiter zum Reden, macht's platsch. Und man sieht, wie ein junger Mann in einem Wahnsinnstempo durch den Pool schwimmt. Der Hai nimmt sofort Witterung auf. Der junge Mann kann gerade noch ein, zwei Mal vor dem Haifisch entkommen und erreicht tatsächlich das Ende des Pools und springt fast raus, um schnell dem Haifisch zu entkommen. Und dieser Texaner, dieser Millionär, kommt zu ihm. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Was möchten Sie? Das ist mein halbes Vermögen? Nein, der Mann ist noch ganz außer Buße. Nein. Ja, möchten Sie dann die Hand meiner Tochter? Ich sehe schon, Sie sind ganz kluger. Nein. Nein, ich will nur die Nummer desjenigen, der mich in den Pool geschubst hat. Ein Ziel im Leben. Also das Ziel dieses jungen Mannes war garantiert nicht, durch diesen Pool mit dem Haifisch zu schwimmen. Was ist das Ziel deines Lebens? Was hast du für ein Ziel in deinem Leben? Wo soll es hingehen für dich? Könntest du es benennen? Angenommen, ich würde jetzt auf die Idee kommen, mache ich nicht, ich würde aus dem Büro einige Zettel holen, da habe ich jede Menge Papiere und Stifte austeilen und sage, nimm dir 5 Minuten Zeit und schreibe das Ziel für dein Leben auf. Könntest du dieses Ziel benennen? Könntest du es wirklich formulieren? Jetzt aufschreiben. Überlegen, Moment, was würdest du aufschreiben? In welche Richtung würde es gehen? Ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Man hat so viele Sachen, wo man sagt, Mensch, das könnte ich aufschreiben oder das könnte ich aufschreiben. Manchen Menschen geht es aber komplett anders. die führen mehr oder minder ein Leben ohne Ziel. Das Bild sieht schön aus, ne? Also mir hat es auf Anhieb gleich gefallen. Zwei Schafe, die unterwegs sind. Man denkt sofort an die Schafe des Herrn, an die Herde. Sieht richtig schön aus. Aber irgendetwas stimmt an diesem Bild nicht. Irgendetwas passt da nicht. Die sind auf der Straße unterwegs. Und ich behaupte mal, die Straße führt ja meistens von einer Stadt zur anderen. Und wir orientieren uns an den Wegweisern. Zu der Stadt geht das hin. Die Schafe haben garantiert keine Wegweiser gelesen. Die wissen gar nicht, wo sie hingehen. Und es könnte sein, dass sie unterwegs, das ist am Straßenrand ein schönes Gebüsch und so, und schon weichen sie ab von der Straße. Und sie sind eigentlich, auch wenn es erstmal so aussieht, ohne Ziel unterwegs. Im ersten Moment denkt man, die sind auf einer Straße, die haben ein Ziel. Genau wie der junge Mann, der in dieses Becken des Texaners geschubst wurde. Im ersten Moment haben alle gedacht, der hat ein klares Ziel vor Augen. Aber so in Wirklichkeit war gar kein Ziel vor Augen. Also er hatte dann ein Ziel, nämlich zu überleben. Aber ich glaube, es geht vielen Menschen in unserer Gesellschaft so, dass die kein Ziel vor Augen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du ein Ziel benennen könntest, ein Ziel, das du vor Augen hast. Wenn man kein Ziel vor Augen hat, dann ist es häufig so, dass die Gefahr ist, sich zu verirren, weil man gar nicht weiß, wo es hingeht. Und dann lässt man sich von jeder Sache, die einen gefällt, anreizen. Das könnte für Schafe sein, oh, dieses Gebüsch ist lecker, oh, diese Blätter, das ist noch besser. Und so kommen sie immer weiter vom Weg weg. Und ich merke das bei meiner Tochter, die würde sich gerne Inlineskater kaufen. Die hat ein klares Ziel vor Augen, was sie mit ihrem Taschengeld machen will. Und dann sieht sie doch immer wieder was, oder man könnte sich ja auf dem Schulweg nach Hause von der Schule kommen, wenn es so warm war, Eis kaufen und solche Sachen. Und welches Ziel hat man vor Augen? Und prompt kommt das Geld irgendwie nie zustande, dass man Inlineskater kaufen kann, wenn man das Ziel nicht klar vor Augen hat. Verirrt. Aber im Leben ist das weitaus dramatischer eigentlich, wenn ein Mensch kein Ziel vor Augen hat. Es führt nämlich zu Stillstand. Wenn ich nicht mehr weiß, wo es eigentlich mit meinem Leben hingeht, warum ich eigentlich da bin, was für eine Zielbestimmung es in meinem Leben geht, dann gucke ich das an, das an, das an und fange an, mich mehr oder minder im Kreis zu drehen. Und ich komme in meinem Leben, es gibt ja so dieses typische Phänomen der Midlife-Crisis, also dass Menschen auf ihr Leben zurückschauen, mal unabhängig davon, ob das jetzt die Krise die Mitten-im-Leben-Krise, ob die berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Aber man schaut aufs Leben zurück und fragt sich, habe ich eigentlich mein Leben so gelebt, dass es sich gelohnt hat? Ein Leben ohne Ziel führt zum Stillstand. Und ein Leben ohne Ziel führt zur Lustlosigkeit. Irgendwie hat man den Eindruck, es bringt doch sowieso alles nichts. Wir kommen nachher drauf, was für ein Ziel Gott für dein Leben hat. Aber bevor wir auf das schauen, noch was Zweites, was anderes. Man kann nicht nur kein Ziel haben, man kann auch ein falsches Ziel haben. Ich habe hier das Bild eines Navigationssystems gewählt. Navi ist eine wunderbare Sache. Also ich genieße das total. Das Fahren ist viel entspannter. Man hat mal gesagt, das Navigationssystem ist die beste Erfindung, die es für einen Mann geben kann. Männer, die beißen sich mit der Karte und ihrem Orientierungssinn durch. Und wenn das irgendwo schief geht, dann irren sie halbe Stunde, Stunde herum. Und die Frau sagt, Mensch, frag doch mal jemanden. Mit dem Navigationssystem hat man sich das Fragen erspart. Das Problem im Navigationssystem ist, wenn man einen Ortsnamen eingibt und der Ortsname, den gibt es zweimal und man drückt versehentlich den falschen, dann kommt man am total falschen Ziel an. Und so gibt es auch im Leben Ziele, die in eine falsche Richtung führen können. Ich habe gestern Abend das Lebensbild im Fernsehen von dem Erfinder des Dieselmotors gesehen, den Herrn Diesel. Und eigentlich schon faszinierend, was dieser Mann bewegt hat. Ohne seine Erfindung des Dieselmotors würde unsere Welt nicht so aussehen, wie sie aussieht. Ein Großteil des Gütertransportes wird durch Dieselmotoren bewegt. Egal, ob jetzt diese großen Motoren auf dem Schiff oder die etwas kleineren in den LKWs. Aber dieses könnte ein Benzinmotor in der Art und Weise nie so leisten wie ein Dieselmotor. Jetzt bin ich kein Techniker, da kann ich jetzt zu wenig drüber sagen. Was mich fasziniert hat, dieser Mann hatte eigentlich eine gute Zielrichtung für sein Leben. Der hat nämlich gesagt, er hat das soziale Ungleichgewicht in der Welt gesehen. Damals, 1890 herum, Zeit der Industrialisierung war im vollen Gange und es gab sehr Arme und sehr Reiche und er kam aus einer Arbeiterfamilie, hat es geschafft, Ingenieur zu werden und hat gesehen, die Dampfmaschinen, die sind sehr ineffizient und es bräuchte eine stärkere Antriebskraft. Und dann ist er auf die Idee gekommen, das mit einem anderen Antrieb zu machen, und zwar mit Ölen. Und nach Möglichkeit Öle, die sich durch eine Vermischung mit Sauerstoff selbst entzünden, den selbstzündenden Motor. Und das wollte er erreichen dadurch, dass er die Luft in dem Motor so dermaßen presst, dass die heiß wird. Und dadurch zündet das Ganze. Und er hat gekämpft darum, weil er gesagt hat, wenn die Antriebstechnologie billiger wird, dann haben viel, viel mehr Menschen die Möglichkeit, den Zugriff, diese Antriebstechnologie für sich zu verwenden. Und es ist für viel mehr Menschen die Möglichkeit da, aus dieser Armut rauszukommen. Das war sein Ziel, ein richtig nobles Ziel. Das Ziel war richtig, aber letztendlich war es doch ein falsches Ziel. Ich will euch erzählen, warum. Er hat nämlich dieses Ziel vor Augen gehabt und alles drumherum vergessen. Er hat nicht geschaut, wie kann ich dieses Ziel gut erreichen. Und so hat er Raubbau mit seiner Gesundheit betrieben, was ihn sehr, sehr krank gemacht hat. Er hat seine Familie total vernachlässigt und vergessen. Und letztendlich sein Ziel, nämlich die Armut zu beseitigen durch die Erfindung seines Dieselmotors, hat er ja auch nicht erreicht. Er hat sehr viel bewegt. Also der Dieselmotor, ohne ihn wird unsere Welt heute nicht so aussehen, wie sie aussieht. Aber zu welchem Preis? Und ich glaube, dass er ein falsches Ziel in seinem Leben hatte. Ein anderes Beispiel für ein falsches Ziel, ich habe mal eine Jugendfreizeit in Kroatien gemacht mit 30 Jugendlichen und da hatten wir abends eine Diskussionsrunde. Ich weiß noch, wir sitzen in so einem Zelt, wo wir die Seitenwände abgebaut haben und da haben Bänke und Tische und so reingepasst, war groß genug und die Seitenwände haben wir abgebaut, weil es war so heiß, dass die Kerzen in den Zelten, wir hatten so langstielige Kerzen dabei und die sind, als ich sie verwenden wollte, habe ich gesehen, die hatten sich vor Hitze umgeknickt, die waren total verbogen. Also es war richtig brütend heiß dort. Und wir hatten uns da zusammengesetzt am Abend, wo es langsam kühler wurde. Und ich hatte so angeboten, wir machen so eine Diskussionsfragerunde, was interessiert euch am christlichen Glauben, was interessiert euch an christlichen Sichtweisen, weil die allermeisten dieser 30 Jugendlichen hatten nie eine Verbindung zu Gott gehabt. Das waren Leute, die aus atheistischen Hintergründen kamen und so weiter. Und die waren schon sehr interessiert. Unter anderem sind wir an dem Abend in ein Gesprächsthema gekommen, das sehr, sehr heiß wurde. Und zwar war die Fragestellung, Andreas, wie siehst du das mit der Sexualität vor der Ehe? Die kommen ja aus nichtchristlichem Hintergrund und dementsprechend hat einer das sehr stark vehement vertreten, seine Freundin war dabei, hat gesagt, wieso soll ich auf die Ehe warten? Ich muss doch ausprobieren, ob das zusammenpasst. Und sein Ziel dieser Freundschaft mit dem Mädchen war, auszuprobieren, ob das zusammenpasst. Und ich konnte ihm nicht begreiflich machen, dass Sexualität auf wesentlich mehr passiert, als ob das nur biologisch zusammenpasst. Sondern, dass da ja vor allem die Beziehung zueinander ein wichtiges Element hat. Und dass darum Gott das in diesen Schutzrahmen der Ehe gelegt hat. Ein Ziel, ein falsches Ziel, ein richtiges Ziel. Bevor wir uns die Ziele anschauen, die Gott für uns sich gedacht hat, möchte ich nochmal eine Begriffsklärung machen. Und zwar, ein Ziel kann auf der einen Seite Berufung sein, auf der anderen Seite Daseinszweck. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, aber ich will es aufschlüsseln. Wenn wir an Ziel denken als Christen, denken wir häufig an Berufung. Das ist mein Auftrag von Gott her, dazu bin ich berufen, dazu bin ich da. Die Grundberufung aller Christen, warum es Gemeinde gibt, ist, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, macht sie zu Jüngern, tauft sie. Also dieser Auftrag, diese Berufung der Gemeinde, diese Berufung der einzelnen Christen, die liegt auf uns. Und heutzutage wird sehr viel Zeit und Energie auch reingesetzt, die persönliche Berufung für das eigene Leben zu finden. Also was für eine Berufung hat Gott in mein Leben gelegt? Wozu hat er mich begabt und befähigt? Und diese Sachen zu finden, das ist eine wunderbare Sache. Aber das meine ich heute mit Ziel nicht. Sondern mir geht es um diesen zweiten Punkt. Oder hier als ersten angeschrieben, dass dein Lebensziel von Gott her, warum hat Gott dich geschaffen? Mit welchem Ziel? Mit welchem Zweck? Warum bist du da? Und ich glaube, dieses Ziel zu finden, gibt eine sehr, sehr tiefe Lebenserfüllung. Das kann Frieden geben im Herzen. Einen Frieden, den nichts auf dieser Welt sonst herstellen kann. Und das möchte ich mit euch heute mal anschauen. Ich fand das in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, sehr spannend. Das Ziel erreichen. Ich möchte noch mal lesen. Paulus fängt an die Epheser zu schreiben, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Paulus fängt an mit Lobpreis. Er sagt, oh, ich bete Gott an, gepriesen sei er für das, was er geschenkt hat. Gepriesen sei der Vater. Wir haben vorhin gesungen, Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Gott will unser Vater sein. Was das bedeutet, wird, glaube ich, in drei Zielen nochmal sichtbar. Aber er fängt an, damit zu sagen, Gott ist gut und darum gehört ihm aller Lobpreis. Deswegen finde ich das so faszinierend oder so toll, dass unsere Gemeinde als eines der drei Hauptvisionen, also wir haben so drei Schlagwörter, könnte man sagen, die unsere Gemeindevision darstellen. Und eines davon ist Lobpreis, Gott anbeten. So wie Paulus hier anfängt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er dafür, dass er uns all das, was in der himmlischen Welt bereitsteht, uns gegeben hat. Und dann in Vers 4 nennt Paulus dann weiter, was sind die Ziele, was ist der Daseinszweck, den Gott für uns vorgesehen hat. Warum gibt es dich? Und ich lese mal, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, und jetzt kommt's. Aber ich möchte erst nochmal festhalten, Gott hat, bevor es dich gab, ja, bevor es die Welt gab, hat Gott gesagt, dich will ich haben. Er hat sich ausgedacht, den Menschen überlege ich mir und den Menschen und aus den beiden, die könnte der Mensch hervor. Und Gott hat sich ausgedacht, dich will ich haben. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Du bist nicht auf der Welt, was weiß ich, was heutzutage so in ist, weil ein Kondom geplatzt ist. Oder du bist hier auf dieser Welt, weil Gott dich haben will. Gott hat gesagt, Mensch, so einen genialen Menschen, den ich mir da ausgedacht habe. Es war sehr gut, als Gott die Menschen geschaffen hat. Auch wenn vielleicht manches in Unordnung gekommen ist durch unsere Welt, durch unser Leben. Aber Gott hat gesagt, es ist sehr gut, als er dich ausgedacht hat, vor Schaffung der Welt. Und er hat sich also dich ausgedacht und hat gesagt, für dich habe ich ein Ziel. Sogar ein Ziel, ein dreifältiges Ziel. Ihr kennt ja manchmal, wenn man Briefe kriegt, dann sind die so schön geknickt. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Also einmal gefaltet. Und es gibt ja Experten, nee, bei mir haut es nicht hin, die können das auf Anhieb so genial falten, dass es oben keinen Rand gibt. wenn das jetzt ein Brief wäre, ist das ein Brief, ein Ziel. Aber er ist quasi in drei Abschnitte unterteilt. Oben steht meistens Adresse und so weiter. Und hier ist dann der Briefkopf und hier sind Anlagen und Unterschrift. Und so hat Gott ein Ziel mit dir, warum er dich geschaffen hat, warum er dich ausgedacht hat. Ein Ziel, aber das sich in drei Bereichen gliedert. Denn Christus hat uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, und jetzt kommt das Erste, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Das erste Ziel, was Gott mit dir hat, ist, oh, ich möchte, dass du ein geheiligtes, ein untadeliges Leben führst. Ich habe überlegt, was heißt denn untadelig, was heißt denn geheiligt? Das sind ja immer so fromme Vokabeln, die man so schwer greifen kann. Jeder weiß irgendwo, in die Richtung könnte es gehen, aber keiner weiß so richtig. Und untadelig, wenn man das untadel, also ohne Tadel, ohne Fehler, könnte man sagen. Ein Leben ohne Fehler. Für die Rituale im alten Israel wurden Schafe gesucht, Böcke gesucht, die ohne Fehler waren, weil nur das die heilige Zielbestimmung erreichen konnte. Jesus, um letztendlich für uns den Weg zu Gott zu öffnen, hat ein heiliges Leben geführt, ein Leben ohne Fehler. Und die Bibel sagt, Gott möchte uns verwandeln in das Bild Jesu, in das Bild ohne Fehler. Jetzt wird das wahrscheinlich vergeblich sein, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir mal ein Leben ohne Fehler hinkriegen. Es passiert sehr schnell, dass man an falschen Gedanken denkt oder einem was rausrutscht, wo der Mund schneller ist als das Hirn. Aber trotzdem hat Gott das als Zielbestimmung für dein Leben vorgesehen. Ein Leben heilig, ohne Fehler. Und Gott sagt, ich werde das mit dir erreichen. Hier auf dieser Welt begeben wir uns auf den Weg und du wirst immer weiter, wenn du es zulässt, wirst du immer weiter hin verändert werden in das Bild von Jesus, in das Bild ohne Fehler. Dein Leben wird heiliger werden. Und in der Ewigkeit wird es zur Vollendung kommen. Wenn wir uns in der Ewigkeit wieder... Also Christen glauben ja, wir leben ewig. Und ich bin auch davon überzeugt. Ich glaube, wenn du an Jesus glaubst, werden wir uns in der Ewigkeit wiedersehen. Und wenn wir uns dann treffen, dann werden wir eines Tages sagen, wow, weißt du noch, in Clausthal haben wir uns noch drüber unterhalten, an diesem Sonntagmorgen. Und jetzt sind wir ohne Fehler von Gott geheiligt. Wow, unvorstellbar im Augenblick. Aber es wird so sein. Und ich freue mich auf diesen Zeitpunkt. Ja, das ist eine Zielbestimmung für dein Leben, was Gott für dich vorgesehen hat. Ein Leben ohne Fehler. Du wirst keine Sünde mehr begehen. Und dahin will Gott dich verwandeln. Aber er will nicht erst in der Ewigkeit das machen, sondern er will heute hier schon anfangen. Und dafür braucht es eine Entscheidung. Entscheidungen braucht es häufig in unserem Leben. Das ist wieder mal eine. Und dafür braucht es eine Entscheidung zu sagen, hey, ich habe vielleicht heute Morgen schon wieder einen Fehler gemacht, aber ich will mich mehr verwandeln lassen in das Bild Jesu. Ich möchte jetzt wieder damit anfangen. Jesus, verändere mich. Nimm mich in deine Arme und ändere mich. Die Bereiche, die ich in meinem Leben als Mensch nicht ändern kann, du kannst da hineingreifen. Du kannst meinen Jähzorn verändern, meine Geduldlosigkeit, oder wie, dass ich keine Geduld habe. Ja, das ist das erste Ziel, was Gott mit deinem Leben hat, dass du ein heiliges, ein Leben ohne Fehler führst. Ich habe schon manchmal gedacht, beruflich gesehen, nicht nur bei mir, sondern ich weiß nicht, bei euch im Beruf, in der Familie, mit den Kindern, wenn ihr sagen könntet, Mensch, ich lebe ein Leben ohne einen Fehler zu machen. Ich arbeite ohne einen Fehler in meinem Beruf zu machen. Das ist doch eine klasse Sache. Jeder Chef würde dich sofort befördern. Also das ist ein Ziel, das Gott mit dir hat. Ein weiteres Ziel, denn in Christus her hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart. Das ist das zweite Ziel, was Gott mit uns hat. Ein Leben in seiner Gegenwart. Erkennt ihr das, was das ist? Die Kinder haben, die werden das am leichtesten erkennen. Das ist so ein Tragegurt. Das schnallt man sich um, allerdings nicht wie ein Rucksack nach hinten, kann man auch nach hinten, aber im Normalfall nach vorne. Und das Kind wird vorne reingesetzt. Und das ist, also wir hatten sowas für unsere Kinder. Und diese unmittelbare Nähe zu diesem Kind, das war was Wunderbares. Man hat jede Bewegung dieses Kindes gespürt. Und das Kind, wenn man im Bus unterwegs war, wir hatten zu der Zeitpunkt in Hamburg gewohnt, wir waren häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln, U-Bahn, Bus und so unterwegs. Das war mit Kinderwagen immer etwas schwierig, aber das war super, weil das Kind total eng an einem dran war. Ich fand das heute Morgen so klasse. Chris, ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich dein Beispiel nehme. Chris stand heute Morgen da und hat Bass gespielt. Oh, ist sie schwer. Ich wusste gar nicht, dass ein Bass so schwer ist. Das sieht man, dass ich es nicht spiele. Und Chris stand hier und hat Bass gespielt. Und da ist Caleb gekommen. Der hatte ja hier zwar sein Spielzeug, aber er ist hergekommen zu seinem Papa. Und er ist ganz eng. Ich habe gedacht, gleich steht der Chris auf den Füßen. Und stand so davor und hat ganz genau geguckt. Seine Augen waren fixiert drauf, was Chris hier mit seinen Fingern gemacht hat. Und er hat immer wieder mal hochgeguckt zum Gesicht seines Papas. Und Caleb hat so die Nähe seines Papas gesucht, war ganz eng an Chris dran. Das fand ich so wunderbar, dieses Bild. Und so wünscht sich das Gott. Gott sagt, mit dem Ziel habe ich dich erschaffen. Mit dem Ziel, dass du so nahe zu mir bist, dass du mir fast auf den Füßen stehst. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal diese Nähe mit Gott erlebt hast. Wir sind so beschäftigt manchmal in unserem christlichen Alltag, dass uns das manchmal verloren geht. Manchmal, ich behaupte mal, ich glaube vielen Christen geht so, dass wir diese Nähe nur ab und zu spüren. Aber ich glaube, dass Gott das zu einem Ziel für unser Leben hat. Gott möchte die Nähe haben. Gott möchte mit dir kuscheln. Gott möchte mit dir spazieren gehen und ein ganz inniges Gespräch führen. Das musst du mal probieren. Ich mache das so gerne. Mal raus, von zu Hause raus, die Kinder und Familie einfach mal hinter mir lassen und rausgehen, ein paar Meter laufen. Am besten eine Straße einbiegen, wo sonst keiner ist. Wald ist natürlich ideal dafür. Und einfach mal ein paar Meter gehen und eine intensive Zeit mit Gott haben. Nähe braucht nämlich Zeit. Nähe geht nicht zwischendurch einmal, sondern Nähe braucht wirklich Zeit. Und wenn du in diese Nähe mit Gott willst, dann musst du diese Zeit investieren. Dann wirst du nicht drumherum kommen. Eine Instant-Beziehung, wir sind ja im Instant-Zeitalter. Kaffee gibt es im Pulver, schnell zum Auflösen, muss nicht mehr durch die Kaffeemaschine laufen. Gott möchte keine Instant-Beziehung mit dir. Gott möchte eine Nähe haben, die ganz, ganz intensiv ist. Und für mich drückt dieses Lied auch aus, was wir vorhin gesungen haben. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Ich weiß gar nicht, wie ich leben konnte. Das drückt eine Nähe aus zum Vater. Eine wunderbare Nähe. Also, das ist das zweite Ziel, das Jesus, das Gott mit dir hat. Gott sagt, ich möchte, dass du ein heiliges ein Leben ohne Fehler führst. Und das zweite ist, ich möchte, dass du mir ganz nahe kommst, die Zeit investierst. Und wenn du die Zeit investierst, Gott sagt, ich investiere meine Zeit auch für dich. Ich gebe meine Zeit so viel, wie ich habe, und Gott hat unendlich viel Zeit. So viel, wie ich habe, gebe ich dir. Ich werde dich nie allein lassen. Diese Aussage muss man sich ja mal auf den Zungen zergehen lassen. Ich werde dich nie allein lassen, sagt Gott. Gott sagt, alle Zeit, die ich habe, unendlich viel Zeit, die investiere ich für dich. Die gehört dir. Ich will diese Nähe mit dir leben. Was bringt mir die Nähe Gottes? Ich glaube, das ist die falsche Frage, aber ich will sie trotzdem beantworten. Ich glaube, wenn wir diese Nähe Gottes haben, erleben wir Geborgenheit. Wir erleben Schutz. Wir erleben einen tiefen Frieden. Wir erleben ein Glücklichsein, so dass das Herz hüpft. Habt ihr das manchmal im Lobpreis? Ich genieße ja unsere Lobpreiszeit hier immer so. Und im Lobpreis ist manchmal die Nähe Gottes so intensiv. Die Gegenwart Gottes ist so stark da. Die Nähe ist so nah, dass mein Herz anfängt zu hüpfen und ich weiß manchmal gar nicht, wohin damit. Und ja, Gott möchte diese Nähe zu dir. Okay, das dritte Ziel, was Gott mit dir hat, ist erfüllt von seiner Liebe. Ich lese es mal hier drin. Also, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das ist das dritte Ziel. Gott möchte, dass du ein Leben führst, erfüllt von seiner Liebe. Warum gibt es dich? Nicht, dass du den Missionsauftrag erfüllst, sondern dass du erfüllt wirst von seiner Liebe, dass Gottes Liebe dich erreicht. Ich fand das ja so spannend, die Geschichte von Kreuz und die Messerhelden. Uralte Geschichte aus den 50er Jahren, aber ich finde sie total klasse, weil sie für mich ausdrückt, diese Sehnsucht Gottes. Gott hat eine Sehnsucht danach, dass Menschen diese Liebe kennenlernen. Und er setzt alles dafür ein. Er schickt diesen Pastor los in die Gang rein. Der Nicky Cruz droht ihm damals, hey, ich bring dich um, ich zerschnipsel dich in sämtliche Einzelteile und verteile die über Brooklyn. Und er sagt, und wenn du das tun würdest, würde es jedes Stück dich noch lieben, weil Gott dich liebt. Und als David Wilkinson gepredigt hat, als die ganzen Jugendgangs zusammen waren, als das Wunder passiert ist, dass er evangelisieren konnte unter diesen Jugendgangs, womit hat er angefangen? Er hat angefangen zu erzählen vom Kreuz und hat gesagt, das Kreuz ist das Paket der Liebe Gottes. Hier brennt die Liebe Gottes am heißesten. Und so sehr ist Gottes Sehnsucht danach, dass seine Liebe zu den Menschen kommt, dass seine Liebe bei dir ankommt. Er möchte, dass dein Herz weich wird, wie die Kerzen in Kroatien, die unter der Hitze weich geworden sind und sich verformt haben. Bei Gott verformt sich dein Herz nicht, sondern es kriegt erstmal die richtige Form. Das ist Gottes Liebe für dich. Ich gebe dir die Empfehlung, wenn du sagst, ich möchte Gottes Liebe erleben, und zwar wieder und wieder und wieder und wieder, und ich will nicht genug davon haben, sondern ich möchte noch mehr davon, dann such diese Liebe. Jesus hat gesagt, wer sucht, der wird finden. Und genauso streck dich aus nach dieser Liebe. Wenn du merkst, irgendwo ist Gott am Gange, da ist der Heilige Geist gerade am Wirken, dann geh dahin. Oh, wie viele Menschen, wenn wir anbieten, hey, ihr könnt nach vorne kommen, lasst für euch beten. nutzt diese Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben nach vorne gegangen bin. Manchmal habe ich auch gar nicht gewusst, warum ich nach vorne gehe. Ich wusste nur, Jesus, ich will mehr von dir. Ich will mehr von deiner Liebe, mehr von deiner Nähe. Und ich brauche mehr von deiner Kraft für ein geheiligtes Leben. Also da, wo du merkst, dass Gott da ist, da nutzt die Chance. Da greif zu. Suche seine Nähe. Hier im Gottesdienst. In den Momenten deines Alltags, wo du dich rausnehmen kannst. Ich will das Bild noch zu Ende bringen, weil es sind ja noch zwei Verse. Von allen Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das ist also Gottes Plan, dass diese Punkte dazu dienen, dass wir als seine Söhne und Töchter leben. Du sollst als sein Sohn, als seine Tochter dein Leben führen, in seiner Nähe, mit einem Leben, das ohne Fehler ist. Kleine Anmerkung dazu, habe ich vorhin vergessen. Wir schaffen es ja nicht, ganz ohne Fehler zu leben, egal wie wir uns anstrengen, egal wo wir in der Entwicklung der Heiligung stehen, um das mal fromm zu sagen. Dafür gibt es Vergebung. Vergebung am Kreuz. Nicht nur für Leute, die gerade frisch zum Glauben kommen, die Liebe Gottes zum ersten Mal annehmen, sondern gerade auch für uns Christen gibt es die Vergebung. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich komme zum Kreuz und wenn ich das Kreuz nur von meinem inneren Auge sehe und ich komme ganz neu und sage, Jesus, vergib mir meine Schuld, vergib mir meinen Fehler, meine Sünde und Jesus macht das. Und durch sein Blut bin ich reingewaschen. Ohne Fehler. Ich bin ohne Fehler. Geheiligt, untadelig. Ja, das alles wirkt da zusammen, dass Gott uns sein Sohn, seine Tochter nennt. Mein Sohn, meine Tochter, du hast meine Liebe bekommen, du hast meine Nähe bekommen und du hast meine Vergebung bekommen. Ich schenke dir das alles und ich freue mich auf ein Leben mit dir. Ja, und dann steht im Vers 6 noch, und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. Auf Neudeutsch formuliert heißt das, das alles soll passieren, damit Gottes Gnade berühmt wird. Berühmt wird viel berühmter als ein Hollywood-Schauspieler. Viel berühmter als ein Fußballstar. Das alles soll in deinem Leben passieren. Die Vergebung, diese Heiligung in deinem Leben, die Nähe Gottes in deinem Leben. Menschen, die dir begegnen, plötzlich sagen, man spürt richtig, dass du mit Gott lebst, dass Gott dir nahe ist. Und dass du von seiner Liebe erfüllt wirst. Mensch, Gottes Liebe quillt bei dir aus allen Knopflöchern. Und das spürt man. Das alles soll in deinem Leben passieren, damit Gottes Gnade berühmt wird. Und ja, diese Berühmtheit, das möchte ich auch in meinem Leben, das wünsche ich dir für dein Leben, dass durch dein Leben Gottes Gnade berühmt wird und dass Menschen sagen, wow, zeig mir diesen Gott. Und du sagst, ja, ich zeig dir meinen liebenden Vater. Okay, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist, dass du keine Theorie bist, sondern dass du heute Morgen hier bist und dass das, was heute Morgen hier verkündigt wurde, dass das dein Wort ist, dass du wirklich dieses Ziel mit uns in unserem Leben hast. Jesus, und ich weiß auch in meinem Leben, wie weit ich oft davon weg bin. Jesus, aber ich möchte erleben, wie das immer mehr Realität gewinnt. Du hast ja dieses Ziel nicht gesetzt, weil es utopisch ist, sondern du hast das Ziel gesetzt, weil du es erreichen kannst. Jesus, und ich sehne mich danach, ich strecke mich aus danach, Jesus, ich strecke mich aus danach, dieses Ziel in meinem Leben verwirklicht zu sehen. Jesus, ich will deine Nähe. Jesus, ich will deine Liebe. Jesus, ich will deine Vergebung. Jesus, und so strecke ich mich danach aus. Und wenn du dich auch danach ausstreckst, dann mach dieses Gebet zu deinem Gebet. Sage, Vater, ich bin hier. Und ich weiß, dass du auch hier bist. Ich weiß, dass deine Zuwendung für mich zählt. Danke, Vater. Danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du mich siehst. Danke, Vater.